Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag und Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geogedöns. Obi, sag mal guten Tag.
Piep.
Der Obi hört sich ganz anders an. Der Obi ist nämlich gar nicht der Obi. Der Obi hat die Kinder. Und es gibt ja ein traditionelles Event, was wir jedes Jahr zum Anfang des Jahres mitmachen, nämlich Selo auf ein neues. Ich glaube, dieses Jahr hieß es ein bisschen anders. 20 Jahre Earth Cache oder
ja,
so.
Ja, genau.
Und ja, das haben wir dieses Jahr auch wieder gemacht. Aber wie gesagt, Obi hat die Kinder. Das heißt, ich musste meinen Ersatz-Obi aus dem Lager holen. Da habe ich mir den richtigen Namen oder Nickname?
Wie du möchtest.
Und da habe ich mir die Dani rangeholt. Hallo Dani.
Hallo Falk.
So, und hinten im Auto sitzt mein großer Sohn, der Glückspilze. Warum, wieso, weshalb, erkläre ich nachher. Willst du noch guten Tag sagen? Nö, bin er nicht. Gut, dann halt nicht guten Tag von Arne. Wie fangen wir an? Also, es gab im November gab es wieder einen freundlich gemeinten Hinweis vom lieben Combo-Bär. Du, da ist bald ein Event. Und ich habe gleich die Kraft des Internets genutzt und habe uns da einfach mal angemeldet. Ja, und heute war nur der Tag der Tage. Wir hatten wieder einen wunderschönen Tag. Und jetzt überlege ich gerade, die Dani hat mir vor, ich soll sie Fragen fragen. Ich überlege gerade, was ich konkret fragen soll. Dani, wie fandest du denn das Event? Das war dein erstes Mal, kann das sein, richtig?
Ja, es war mein erstes Mal bei diesem Event. Da das doch etwas weiter von meinem Heimatort entfernt ist und ich sonst maximal bis nach Cottbus komme zu Events, kannte ich dort relativ wenig Leute. Was sonst eher nicht der Fall ist. Also sonst kenne ich da locker mehr als die Hälfte der Leute. Aber ich kannte Falk und die Sandra war auch da, Firel. Ich kannte den Five Club vom letzten Event. Ja.
Ach, erst von da? Kanntest du vorher noch nicht?
Nö, den kannte ich auch erst vom Gift.
Weil der treibt sich auch ab und zu bei uns in der Gegend.
Nee, habe ich noch nicht.
Okay. Also er und sie ist ja ein Club, ja, ist ja ein Team.
Team, genau.
Die sind ja ein Team.
Ja.
Sind verheiratet, darf ich das sagen?
Ja.
Das ist kein Spuddelkram. Es ist alles ehelich abgesegnet. Wie jedes Jahr oder wie fast jedes Jahr, der Combo-Bär hat ja mal einen hohen pädagogischen Anspruch. Also da ist ja nicht einfach nur ein Event, sondern da muss man ja mit so Bildung rausgehen, was ich sehr angenehm finde. Und dieses Jahr war es nicht wie sonst eigentlich fast immer mit diesem auf ein neues, also sowas und so die Jahresvorsätze, sondern der Combo-Bär hat den Anlass genutzt, weil nämlich die Earth-Caches dieses Jahr 20 Jahre alt werden, beziehungsweise wurden. Am 10. Januar nämlich. Und so haben wir heute, ich hatte ja eigentlich gedacht, es wird ein Fachvortrag zum Thema Earth-Caches geben, wo ich vielleicht die eine oder andere Lösung im Vorfeld schon abstauben kann. Das hat nicht stattgefunden. Ja, wir schalten gleich mal live rein zur Eröffnungsrede vom lieben Combo-Bär.
Hier bei uns in Selo. Wir freuen uns ganz, ganz doll, dass ihr wieder zu uns gekommen seid und dass ihr mit uns gemeinsam, wie ihr es hier seht, 5 Stunden lang jetzt die Füße ausstrecken könnt.
So lange habe ich gar nicht ausgehabt.
Ganz herzlich begrüßen möchte ich Gründels, die nach Jahren wieder zu uns gekommen sind. Und sie sind gerne hier und mich haben auch mehrere gefragt, ob Gründels nicht mal wieder kommen und von der Warte aus ist es schön, dass er es möglich gemacht hat. Vor allen Dingen, weil beides Geburtstagskinder sind und Markus erst gerade gestern Geburtstag hatte. Es ist heute ein ganz besonderer Tag, denn erstmals sind bei uns hier in Selo alle Reviewer Brandenburgs vertreten. Auch dafür danke ich und begrüße. Danke im Vorfeld auch dem Team hier vom Waldhotel. Ich hoffe, dass es so wie in den anderen Jahren auch klappt. Der erste Teil ist vorbei, der war für mich noch einfach. Der zweite Teil ist jetzt viel, viel schwerer für mich. Ihr wisst vielleicht, dass St. Christophorus kurz vor Weihnachten plötzlich und wirklich unerwartet gestorben ist. Und wir haben 2 Tage vorher noch miteinander geschwatzt. Er war auch einer, der überall bei uns in der Community bekannt war, der mit vielen befreundet war, der offen und ehrlich war, der nicht nur in seiner Rentnerzeit Geocachen gemacht hat, sondern vieles, vieles andere noch gemacht hat, für die Gemeinschaft tätig war. Er wird von uns wirklich in Erinnerung behalten. Die Fröschin hat hier ein Bild hingestellt, eine Schachtel daneben gestellt und ganz viele Woodcoins, die Christoph gesammelt hat und die heute hier für diejenigen von euch da liegen, die gerne ein oder mehrere mitnehmen möchten. Vielleicht habt ihr auch etwas übrig in die Kiste zu legen. Wir werden am 9. Februar Christoph auf seinem letzten Weg begleiten. Und wenn es jemand einrichten kann, ist er dazu natürlich auch gerne eingeladen. Ein Blumenstrauß werden wir mitnehmen und gute Wünsche für die Hinterbliebene, für die Ehefrau. Das, was hier gesammelt wurde, werden wir ihr übergeben, denn Christoph war in einem Alter, wo man nicht weggeht. Deswegen möchte ich noch eine kurze Minute des Gedenkens abschließen. Dankeschön. Ich gehe jetzt 10 Jahre zurück. Mit diesem Foto, das ihr vorne an der Wand seht. 9 von euch können sich vielleicht daran erinnern, sie waren damals mit dabei, unser erstes Event. Es war zum 10-jährigen Jubiläum des Versteckens oder des Platzierens des ersten Earth Cache, damals noch in Friedersdorf. Und aus diesem ersten Treffen wurde die nun 9-jährige Tradition, die wir hochhalten wollen. Und deswegen haben wir heute ein sehr eng gestricktes Programm. Als erstes möchte ich auch wieder so ein Gruppenfoto machen. Das ist heute viel, viel schwerer, weil viel mehr da sind. Und ich habe mir überlegt, wo. Wir werden uns hier vorne auf die Treppe platzieren. Das ist das Einzige. Draußen ist zu kalt. Die Treppe ist auch nicht größer. Ich denke mal, wir werden es irgendwie hinkriegen. Und anschließend kommt die erste Überraschung schon. Also wir müssen uns beeilen, sonst schaffen wir das nicht. Bis zum Abend schon, bis zum Abend 10 Uhr. Bitte zur Treppe. Damals gab es noch eine andere, nämlich die. Es war also wirklich viel damals getan worden, um diesen Tag zu feiern. 2024, zum 20-Jährigen, sieht die ganze Sache so aus. Nichts. Schlecht, haben wir uns auch gesagt. Und von der Warte aus hatten die Earth Cache Reviewer sich vorgestellt gehabt, nach 10 Jahren nochmal eine Coin zu machen. Es klappte aber nicht, weil die Finanzen doch, ganz schön hoch sind. Dankenswerterweise haben aber ein Großteil der deutschen Reviewer, also nicht der Earth Cache Reviewer, sondern aller deutschen Reviewer gesagt, wir unterstützen euch und nehmen ein paar Coins ab. Und von der Warte aus entstand diese Idee, die ihr hier seht. Und rausgekommen sind dann am 10. Januar, genau zum 20. Earth Cash Jubiläum, die German Earth Cash Reviewer Coin, die in 3 unterschiedlichen Editionen rein theoretisch zu kaufen sind. Sie wurden am 17. Januar veröffentlicht, am 19. Januar waren sie ausverkauft. Das heißt, die beiden, die ihr hier seht, die gibt es nicht mehr im öffentlichen Verkauf. Ihr habt die Möglichkeit, heute hier 14 Coins zu kaufen. Die habe ich reserviert für das heutige Event. Also wer Lust und 15 Euro übrig hat, der kann zu mir dann kommen, um eine dieser Coins zu kaufen. Das war die erste Überraschung. Die zweite Überraschung.
Überraschung. Was war die erste Überraschung? Die erste Überraschung war...
Die Coin.
Die erste Überraschung war die Coin. Denn, vielen Dank, denn die Earthcash Review, also es gibt ja, ich glaube, jedes Jahr eine sogenannte Reviewer-Coin. Das heißt, die Reviewer in Deutschland setzen sich hin, hat sich jemand was überlegt, Design, dann lassen sie diese Coin eben fertigen und dann gibt es die meistens in mindestens 2 Versionen. Einmal die normale, die man im Shop kaufen kann. Viele Grüße gehen raus an mygeocoin.de. Und es gibt dann immer noch die Reviewer-Only, die sogenannte RO-Edition. Das sind die Editionen, die kriegen die Reviewer und die können die nach eigenem Ermessen verteilen. Also entweder verkaufen oder verschenken, wie sie das gerne möchten. Und ich, armer Tropf, ich habe es ja bisher noch nie geschafft, im Besitz einer Reviewer-Only-Coin zu kommen. Sondern ich habe, wenn mir die mal gefallen hat, mir dann irgendwie die normalen Versionen immer besorgt. Ja, und der Kombo-Bär hat mir schon beim GIF-Event, also kurz vorm GIF-Event, poppte nämlich auf, dass es demnächst eine Reviewer-Coin geben wird von den Earthcash-Reviewern. Und da ich ja wusste, dass der Kombo-Bär da so eine gewisse Verbindung hat, er ist nämlich selber einer, er hat dort sogar ein Namensschild getragen, habe ich einfach gejammert und habe gesagt, ich will mal so eine Coin von ihm haben. Und er hatte Mitleid. Und deswegen habe ich heute eine Reviewer-Only-Coin bekommen. Und die Kupferversion habe ich mir noch gekauft. Sehen übrigens sehr schön, sehen sehr schick aus. Signal ist drauf, dieses Earthcash-Symbol ist schön eingearbeitet und es sind Glitzersteine hier so. Strasssteinchen drauf. Auf der RO-Edition gelb, auf der Kupfer-Edition rot. Oder umgedreht?
Nee, war richtig.
Gut. Ja, gefallen mir sehr, sehr gut. Das war Überraschung Nummer 1. Es gibt coole Reviewer-Coins. Wenn ich es richtig verstanden habe, scheinen die aber schon ausverkauft zu sein. Also, ihr werdet die nicht mehr kaufen können im Laden, also im normalen Handel. Aber vielleicht eintauschen. Gut.
Die zweite Überraschung schließt sich jetzt gleich an. Und zwar haben wir uns gedacht, ein voller Bauch, der denkt nicht gern. Und deswegen machen wir es noch vorm Abendbrot. Nämlich ein Quiz zum 20. Earthcash-Jubiläum. Ella Lenchen 1 wird jetzt an die Teams bzw. an die Einzelpersonen ein Blatt verteilen. Ihr habt alle Stifte mitgebracht, so hieß es jedenfalls. Und ihr habt jetzt ungefähr eine halbe Stunde Zeit.
Ich gewinne das.
Denkt daran, nicht abschreiben.
Ich habe schon 3 Sachen, Papa. Das ist schon krass. Also Papa, ich glaube, das Zweite ist das in der Mitte. Ich habe alles gegoogelt, da stand aber alles hier. Papa, stimmt das hier? Papa, guck mal, das ist 8836. Das ist das 8836.
Du hast gegoogelt.
Also, ja, Mann. Aber guck mal, das ist 2014.
So, 10 Minuten noch. So, darf ich?
Aber soll ich noch für Namen schreiben?
Nein, schreib gesund.
aber du musst es dann alles rausschneiden, oder? Doch. Von eine Stunde.
Ups. Dann gab es einen tollen Vortrag.
Und zwar die dritte Überraschung, die soll uns führen zum nördlichsten Geocache auf dem europäischen Kontinent. Nothing but stones. Also es gibt da nichts anderes als Steine. Und dazu eingeladen haben wir, haben keine Kosten, nichts gescheut, die beiden weltweit bekannten Geocacher Nicole Unram und Markus Gründel. Ihr könnt jetzt mal vergleichen, das Bild ist 3 Jahre alt, glaube ich. Sie sind jetzt jünger als auf dem Foto. Nicole und Markus werden uns in den nächsten Minuten erzählen, was sie auf ihrer Tour zu diesem Cache erlebt haben.
Der Technikumbau hat also ein bisschen geklappt jetzt und wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Nicole wird einfach ein bisschen was der Passagen aus dem Buch lesen. Natürlich ist jetzt nicht die ganze Tour 6 Wochen lang nassig was sonst gewesen. Ganz so lange braucht man dafür dann doch nicht. Wir waren ja insgesamt 6 Wochen da unterwegs, zum Nordkap natürlich hin. Und wir haben ja ein Buch darüber geschrieben, was wir auch mitgebracht haben, eben mit einem Renault Twingo, weil das halt so ein kleines Raumwunder ist. Und sind halt in Norwegen hochgefahren, die ganze Küstenweg hoch, bis hin eben zum Nordkap und sind dann von da aus weiter. Es ist dann immer die Sache, dieses Nothing But Stones, dieser Cache, liegt halt wirklich am Rande der Weltscheibe sozusagen. Da haben halt damals die Gletscher dann ins Geröll hingeschoben. Da muss man dann einfach gucken, von der Strecke her sind das insgesamt 25 Kilometer einfache Strecke, die man wandert, also 50 hin und rück. Und da gibt es die einen, die das irgendwie innerhalb von 60 Stunden am Stück gemacht haben, andere so wie wir in 3 Tagen. Und man muss einfach gucken, dass es mit dem Wetter passt. Und das war halt eben also auch der Punkt, wo wir gesagt haben, wir fahren da mal eben schnell. Also schnell ist man da ja auch nicht unbedingt unterwegs in Skandinavien, wenn da oben schon mal gewesen ist. Sondern man muss dann halt so quasi so fahren. Und es sind so irgendwie 400 schlag mich tot Kilometer, um eben zu einem Ausgangspunkt eben Meham hier zu kommen, wo man mit dem Cache startet. Genau, und da setzt die Nicole dann mal ein. Ich bediene hier. Ja, schon.
Genau. Wir wachten auf und waren ein bisschen aufgeregt. Wir frühstückten unser Brot noch im Auto. Markus hatte entdeckt, dass es am Flughafen auch heißes Wasser gab. So füllten wir die beiden Tassen, die wir hatten, mit Kaffeepulver und dem heißen Wasser auf und konnten auch noch einen Kaffee trinken. Wir räumten das Auto ein wenig um, es sollte während unserer Abwesenheit bewohnt aussehen. Aber die großen Rucksäcke wollten auch gepackt werden. Schließlich durften wir nichts vergessen. Also kamen die großen Rucksäcke mit, das Zelt und die Isomatten. Genügend Essen, etwas zu trinken und alles, was sonst noch auf der Liste stand. Später parkte ein Tscheche neben uns und startete seine Wanderung mit einem ebenso großen Rucksack wie wir. Dann kamen noch 2 Deutsche, die aber nicht wandern wollten. Sie erzählten, dass sie schon seit April unterwegs waren und noch bis September Zeit hatten. Wir tauschten uns ein wenig über unsere gefahrenen Touren aus und dann verabschiedeten wir uns wieder. Als alles verstaut war, machten wir uns auf den Weg, unsicher, was uns wohl erwartet. Am Anfang des Weges, bei den Schildern, machten wir noch ein Foto.
Genau.
Und dann ging es am Flughafen vorbei, hoch ins Fjell. Der Untergrund des Weges war sehr grün und etwas matschig. Von Steinen war hier noch nicht so viel zu sehen. Der Weg war gekennzeichnet durch ein rotes T.
Genau, da hat man das also auch schon, ihr habt das vielleicht gesehen, die Wanderstöcke. Wir sind dann mit Wanderstöcken gegangen und eine nette Anekdote dabei. normal wandern wir halt nicht mit Stöcken. Aber man war ja vorgewarnt, dass man für so eine Tour erkundigt man sich natürlich auch immer. Und ich habe es dann geschafft, eben auf dem Bild konnte man das vielleicht auch sehen, direkt auf diesen ersten anderthalb Kilometer diesen kleinen Schmutz- und Teller unten beim Wanderstock zu verlieren. Und es bedeutete für mich dann in der Folge, dass es dann irgendwann, als wir die Steine hatten, ich mit einem Stock ewig in die Spalten geriet, ja, und mit dem anderen halt nicht. Das war dann also ja, Murphy's Law sozusagen. Eine kleine Anekdote.
Der Weg sollte uns nun in einem großen U an unser Ziel führen. Wir gingen munter voran und nach den ersten 3 Kilometern kamen sie dann, die Steine. Sie waren aber noch gut zu bewältigen. Danach wurde das Steinfeld breiter und die Steine größer, sodass wir uns konzentrieren mussten, um sicher über dieselben zu kommen. Manche wackelten ganz schön. Das war ungewohnt und wir waren froh, die Wanderstöcke dabei zu haben.
Ja, das war halt eben so diese Sache dann mit den, Steinen. Also man hat wirklich der Anfang halt erst durch Mohren, wo man sich dann wundert, so, boah, was ist das denn? Warum heißt das wohl Nothing But Stones? Und dann kommst du irgendwann in den Steinfeld und muss man vielleicht dazu sagen, ich war in meiner, bin ja immer so ein Zahlenfraggle, ne? Muss sowas ja alles aufnehmen und gerade auch fürs GPS-Gerät. Aber ich habe so gedacht, ja, muss ich mal die Steinfelder Anfang, Ende aufnehmen. Aber das habe ich dann irgendwie so nach dem 5. Steinfeld aufgegeben, weil dann halt einfach so aufwendig war und dann so viele Steine, dass man da eigentlich ja sich nur aufs Gehen konzentrieren muss. So, das war halt immer auch so eine Sache, dass es sehr, sehr wackelig war in der Geschichte. Und ja, muss man dann immer gucken.
Es ging die Berge hoch und wieder runter, aber meistens nur ein paar Höhenmeter. Als es mal wieder runterging, standen wir an einem größeren Bach, durch den der Weg führte. Das Wasser war aber so tief, dass wir uns bereits hier zum ersten Mal nasse Füße geholt hätten. Also suchten wir nach einem flacheren Teil des Baches und fanden ihn nach einer Weile. Trotz alledem haben wir unsere Schuhe ausgezogen, denn wir wollten nicht riskieren, schon hier umzudrehen, um die anderen Schuhe aus dem Auto zu holen. Ich zog mir zusätzlich noch die Hose aus, um ganz sicher zu gehen, nicht nass zu werden. Also gingen wir barfuß durch den Bach. Das war angenehm kühl und erfrischend. Auf der anderen Uferseite zogen wir uns wieder an und gingen weiter. Immer wieder machten wir eine kleine Pause mit einem Snack und einem Schluck Wasser. Wir waren immer noch guter Laune, aber es wurde langsam Zeit, einen Schlafplatz zu finden.
Da sieht man dann jetzt hier auch bei dem Bild, das ist, wir sind Ende Juli, Anfang August unterwegs gewesen, also Sommer eigentlich. Und hier sieht man das sehr schön. Wir waren froh, dass wir unsere Handschuhe halt eingepackt haben und Mütze. Und wir waren also da wirklich dick angezogen. Es war eine so der Wettersituationen, die man halt haben konnte. Also es war Gott sei Dank trocken. Das war also auch das Ziel, dass man 3 Tage ein Stück mal trocken bekommt. Aber eben an dem Tag war halt nur ein Gehen mit Handschuhen, Mütze. Es wehte auch unheimlich. Man hat sonst auch so ja, Gelände eben so wie hier trist, einfach, man hat auch keine Orientierungspunkte. Man sieht also einfach nicht mehr eine Landmarke, wo man sagen kann, ah, jetzt ist vielleicht noch ein halber Kilometer, ein Kilometer oder sowas. Das können 1 oder 10 sein. Das ist ganz, ja, also auch so ein bisschen so mentale Herausforderung, wenn man ja im Bereich unterwegs ist. Weil man hatte so das Gefühl, man kommt einfach nicht so richtig voran, außer eben hoch, runter. Und wie gesagt, jetzt an dem ersten Tag, wo wir unterwegs sind, ne, auch noch mit Gamaschen und man sieht es da vielleicht auch schon, die schmodrigen Schuhe eben voll aufgerödelt. Was brauchte man dann da auch? Und wir sind, ich glaube, 5 Grad oder sowas haben wir da gehabt den Tag. Also mitten im Sommer halt. Genau.
Die Suche nach einem Schlafplatz bei den vielen Steinen war gar keine so einfache Sache. Zwar gab es zwischendurch auch Stellen mit grünem Untergrund, doch es war so windig, dass wir das Zelt dort nicht aufstellen wollten. Von anderen Keschern hatten wir eine Koordinate mit einem schönen Übernachtungsplatz bekommen, der auch etwas windstiller sein sollte. Aber das war noch eine Weile hin. Wir gingen also weiter von Stein zu Stein.
Zu Stein. Zu Stein. Also hier sind so Bilder. Hier kann man auch uns ein bisschen sehen, oben am Rand, ganz rechts. Das ist da im Prinzip, wo das eigentliche Nordkap ist. Also von da muss man quasi ganz einmal rumfahren, 400 irgendwas Kilometer, bis man da hingekommen ist. Das war halt eben so eine der Sachen auch. Die zweite Sache, die da auch sehr entscheidend war für die Tour, eben ist hoch und runter. Man ist quasi, wenn man so will, ein U oder ein gespieltes J gegangen. Das heißt, man hatte eigentlich immer wieder den Blick auf Meham, auf den kleinen Flughafen, der da war. Und eben auch das verstärkte dieses Nicht-Vorankommen-Gefühl, was man da so hatte. Und ja, irgendwann war es dann so weit, dass wir tatsächlich diesen ersten Übernachtungsplatz gefunden haben. Das war in der Tat dann nach der Flussüberquerung oder Bachüberquerung, wie man sie mal bezeichnen mag, tatsächlich der erste Platz, der halt mal diese paar Quadratmeter für so 2x2 Meter Zelt überhaupt zur Verfügung gestellt hat. Und da muss man dann auch gucken vom Untergrund. Also wie gesagt, wir sind da zelttechnisch ja schon weithin unterwegs. Da haben wir tatsächlich, wir sind eigentlich Gewichtsfetischisten, also wir achten auf ultraleichte Ausrüstung und so, aber wir haben uns da wirklich den Tipp geholt, dass man wirklich richtige Nägel mitnimmt, wirklich Zimmermannsnägel plus eine U-Scheibe, damit man wirklich das reinkühlen kann. Kein normaler Hering mit klargekommen mit dem Untergrund. Das war schon auch für Mensch und Material wurden aufs Härteste belastet, ne? So eine Herausforderung.
Wir waren mittlerweile nach immerhin 9 Stunden Wanderung so kaputt, dass wir die nächstbeste Gelegenheit nahmen, die sich uns bot. Vom Untergrund war das auch vertretbar. Es hatte hier in der Vergangenheit schon einmal jemand genächtigt, wie man an dem Windschutz für den Kocher, der hier aus Steinen gebaut war, sehen kann. Das Zelt war schnell aufgebaut, die Sturmleinen mit Nägeln und Steinen gesichert. Ich kochte Wasser für unser Abendessen. Es sollte für jeden eine warme Mahlzeit von Firepot geben. Einmal Schweinefleisch mit Bohnen und ein Reisgericht. Das warme Wasser wurde in den Beutel gegossen und umgerührt und nach 15 Minuten war die Mahlzeit fertig. Schon etwas eigenartig, mitten im Fjell so etwas Leckeres zu essen zu bekommen. Wir waren froh, uns für die dicken Daunenschlafsäcke entschieden zu haben, denn es hatte in der Nacht nur 5 Grad. Bereits beim Zeltaufbau und Wasserkochen waren wir ganz schön ausgekühlt. Und es dauerte eine Weile, bis wir wieder warm waren. Und dann waren wir auch schnell eingeschlafen.
Da hat es halt also wirklich sehr, sehr viel Wind gehabt. Also so viel Wind. Also als Zelter kennt man sich da ja, sammelt man im Laufe der Zeit auch so seine Erfahrungen. Und es war so windig und stürmisch und laut. Das ist also eigentlich noch ein älteres Zelt, was nicht ganz so laut ist. Aber es war halt so ein starker Wind, dass wir dann am nächsten Tag überlegt haben, also das alleine so stehen zu lassen, ist keine so richtig gute Idee. Und haben das dann halt auch nochmal wieder abgebaut und nochmal auch komplett aufgerüttelt, um dann einfach einen Zeltplatz zu finden, wo wir das Zelt alleine stehen lassen können mit dem Zeugs, was wir halt eben nicht für die eigentliche Tour brauchen, um nicht eben mit 15 Kilo jedermann lostragen zu müssen. Zum Beispiel. Genau.
Ja, am nächsten Tag haben wir dann halt eben nochmal abgebaut, wie Marco schon gesagt hat. Das Ziel sollte heute Nothing But Stones sein. Wir kamen an Seen und Schneefelder, aber auch Bächen vorbei. Der Weg wurde zwischendurch richtig angenehm. Es gab keine Steine als Untergrund, dafür umso mehr Grünes. Die Sonne schien und zeitweise konnten wir sogar im T-Shirt wandern. Zwischendurch sahen wir immer mal wieder Rentiere. Wir gingen Schritt für Schritt und der Weg zog sich dahin.
Genau, da ist es dann auch hier. Das war jetzt also dieser zweite, quasi umgesetzte Zeltplatz. Da sind wir natürlich mit GBS unterwegs gewesen, aber man kann es da vielleicht auch sehen, da sind so zwei, ein rosaner und ein orangener Punkt dran. Das ist halt hier ein paar Luftballons, wo wir gesagt haben, füllt als Backup einfach, wenn man zurückgeht. Und das GPS ausfallen sollte, sowas kann ja mal passieren, sei es der Akku leer, dass man überhaupt eine Chance hat, das grüne Zelt auf dem grünen Untergrund in dem Fall überhaupt wiederzufinden. Und das hat sich eigentlich auch dann tatsächlich bewährt gehabt. Spannend halt auch in dem Zusammenhang, das war jetzt also wirklich Ende Juli gewesen. Und natürlich haben wir vorher schon diesen Cache auf der Watchlist gehabt und immer mal geguckt. Und einen Monat zuvor, Mitte Juni das Jahr, kam das erste Log rein, wo die Leute mit Schneeschuhen von Meham ausgestattet sind, ne? Wo wir gesagt haben, so Backe, Hoffentlich müssen wir nicht noch über irgendwelche Gletscherfelder oder sowas, also Schneefelder gehen. Da hatten wir also wirklich Glück gehabt, also auch gerade hier von dem Untergrund, dass der schon dann innerhalb von diesem einen Monat oder anderthalb Monaten so trocken geworden ist. Also es hätte uns ja auch passieren können, dass das alles, was hier jetzt drin ist, super sumpfig war. Also wären wir zwei Wochen später, früher da gewesen. Genau.
Ja, auf dem Weg kam uns der Tscheche und auch ein Niederländer, der uns am Vortag überholt hat, entgegen. Kurz danach standen wir vor einem Schild, das den Kiener Odden, also unser heutiges Ziel, beschrieb.
Genau, einer mal hier für ein Rentier, also da hat es doch einige gehabt. Ja, so, so der Blick halt so in die Landschaft. Genau, und da auch so ein ganz lustig hat man halt dieses Schild. Und das ist dann halt irgendwann auch eröffnet worden. Und da steht dann auch drauf der Hinweis, dass man doch hier bitte nicht mit Hunden lang gehen muss. Also, okay, wir haben jetzt 15 Kilometer, irgendwo zwischen 15 oder 17 Kilometern von den 25 gab. Und jetzt fällt euch tatsächlich ein zu sagen, dass wir keine Hunde hätten mitnehmen sollen. Also es gibt tatsächlich Leute, die es mit Hunden gemacht haben, die Tour. Das ist jetzt nicht angeraten.
Das ist der Schlachter.
Zwischendurch füllten wir unsere Flaschen mit Wasser aus dem Bach auf. Das war schön kalt und schmeckte köstlich. Wir dachten, wir konnten das Ziel schon sehen. Es kam Schritt für Schritt näher. Doch das GPS sagte uns, es sind noch 4 Kilometer bis zum Ziel. Also weiterlaufen, obwohl wir schon ganz kaputt waren. Der Wegverlauf war gerade wieder angenehmer, sodass wir uns gegenseitig motivierten. Und dann standen wir 300 Meter Luftlinie vor dem Cache. Und das hieß für uns 150 Höhenmeter.
Ganz genau. Also hier vielleicht nochmal eine Stelle zuvor. Etwa hier war es vor dem Cache, dass da auch mal im Zweiten Weltkrieg irgendwie Flugzeuge abgestürzt sind. Das war da umkämpft. Das Ganze. Und das Skurrile dabei war, man sieht das hier vielleicht in der Mitte des Bildes so ein bisschen so eine Stange. Da ist irgendwie noch irgendwas übrig geblieben. Da war irgendeine Station oder so. Und jedenfalls war es so, dass man recherchieren konnte, diese Flugzeuge, die da abgestürzt sind, die hat man da tatsächlich vom Ende der Welt weggeholt, die Wracks. Wo du denkst so, naja, also es verirrt sich ja nur eine gewisse Anzahl an Menschen überhaupt in die Ecke. Und das hatten wir hier auf der Tour auch geschrieben. Also es gibt durchaus in Skandinavien einige Flugzeugwracks aus den Weltkriegszeiten, die da halt liegen geblieben sind mit Informationstafeln und sowas. Und wo du sagst, so, was macht es für den Sinn, ausgerechnet hier die wegzuholen, aber das hat man dann halt gemacht. Ja, dann ist
ja, für uns ging es dann weiter. Und zwar nach unten. Über Steine, Steine, große Steine, wackelige Steine, kleine und rutschige, schräge, manchmal auch gerade Steine. Also los, ganz langsam und mit Bedacht, einen Fuß vor den anderen. Wir setzten die Rucksäcke ab und gingen ohne sie weiter. Insgesamt brauchten wir 45 Minuten für 150 Meter. Und dann waren wir im Tal. Das war super anstrengend, vor allem für die Konzentration. Wir kamen unversehrt unten an und konnten den Cache schon sehen. Es war tatsächlich eine Tupperdose, die größte, die Tupper je hergestellt hatte. Die Dose war in einem Beutel geschützt und mit Steinen beschwert. Wir befreiten sie von der Tüte und trugen uns stolz ins Logbuch ein. Wir hatten es geschafft. Was für ein großartiges Gefühl.
Ja, genau, da haben wir uns also sehr gefreut darüber. Man muss da sagen, es gibt dann halt verschiedene Wege, die man auch hingehen kann. Also das war jetzt einer der klassischen. Es gibt noch einen zweiten an der Küste, entlang, der aber auch nochmal wieder bedeutet hätte, nochmal diese 150 Höhenmeter zu machen. Und wir hätten uns dann entschieden, halt die Rucksäcke dann tatsächlich oben zu lassen und dann den gleichen Weg zurückzugehen. Es gibt eine weitere Möglichkeit, eben noch mit dem Boot dahin zu kommen. Also im Prinzip, was man oben rechts beim Bild so ein bisschen erahnen kann, da ist halt so eine Schlucht. Da kann man tatsächlich auch anlanden, wenn man, ich glaube, damals ein Fischerboot geschartet hat, die wollten, glaube ich, 400, 500 Euro dafür haben. Das macht auch der eine oder andere, aber wir wollten es natürlich als Wanderer so machen in der Tour und haben das halt dann auch eben so durchgezogen. Ja? Was ist der Rohr halt oder was das Ganze auch eben so ein bisschen heikel macht, die Sache, die vielen, vielen Steine, die da hast, da, wenn da was passiert, hast du zwei Handynetz in der Regel, aber gibt es halt nur noch Schrauberbergung. Alles andere geht da nicht. Ne? Und da muss man dann auch eine entsprechende Reiseversicherung investieren. Also muss man auch mal gucken. Was da ist.
Als nächstes hatten wir den Aufstieg vor uns. Ich ging teilweise auf allen Vieren von Stein zu Stein, da das Gleichgewicht so leichter zu halten war. Ganz besonders gefährlich waren die Wackelsteine. Doch nach 35 Minuten war auch das bewältigt und wir waren froh, diesen Teil des Weges heile überstanden zu haben. Wir schulterten unsere Rucksäcke und machten uns auf den Rückweg. Am nächsten Steinmännchen, natürlich mit einem T gekennzeichnet, machten wir erstmal Rast. Wir setzten die Rucksäcke ab, holten einen kleinen Schnaps hervor und beglückwünschten uns zum Cache und der Tatsache, dass wir dieses schwere Wegestück überstanden hatten. Doch was dann passiert, das werde ich nie vergessen. Wir hatten noch einen kleinen Schluck in unserem Paddling. Markus schaute mir tief in die Augen und sagte, ich finde es toll, dass wir so etwas Verrücktes gemeinsam gemacht haben. Ich bin stolz auf uns, dass wir das geschafft haben. Dann machte er eine kurze Pause und fragte, möchtest du meine Frau werden? Meine Antwort war ja und wir haben genau ein Jahr später auf dem Brocken im Harz geheiratet. Doch irgendwann mussten wir uns auf den Rückweg machen, der nun ein wenig leichter fiel. Mit dem schönen Gefühl und mit der Gewissheit, das Schwierigste bereits geschafft zu haben. Wir gingen über den nun uns bekannten grünen Weg und irgendwie gingen uns jetzt auch die Steine leichter von der Hand bzw. vom Fuß. Doch der Weg zog sich auch diesmal ganz schön lang. Kein Wunder, es war ja auch der gleiche.
Genau, also hier hatten wir dann auch eben die zweite Wettersituation gehabt. Das heißt, also, wir hatten jetzt quasi sommerliche Temperaturen, mit T-Shirt konnten wir da gehen. Also weit entfernt dann 5 Grad, also bei gut 20 Grad. Und ja, es war dann angenehm zu gehen und wir hatten das Glück, dass wir noch nicht von irgendwelchen Blitzen oder sowas aufgefressen wurden in dem Augenblick. Da ging der Weg zu dem Zelt eben noch relativ gut vonstatten. Genau, ab und an haben wir dann nochmal einen Adler, die da rumkreuzen, oder eben die berühmten Rentiere. Genau, zurück dann an dem Schild. Also an dem Schild war es halt eben auch, wo dieser Küstenweg wieder zurückgekommen wäre, der aber eben auch ja, nicht einfach gewesen war. Wir durften uns jetzt Experten schimpfen. Hier sieht man das ja auch nochmal sehr schön. Das Schild, dass eben keine Hunde da empfohlen werden. Das ist auch sehr skurril.
Diesmal waren wir nicht ganz so durchgefroren, doch leider kamen die Mücken, sodass wir im Zelt essen mussten. Am nächsten Morgen war ich schon um 6 Uhr wach. Da wir uns vorgenommen hatten, früher am Auto zu sein, weckte ich Markus. Wir brauchten noch eine Weile, bis wir wach waren, kochten Wasser für den Kaffee und nach dem Frühstück packten wir das Zelt zusammen und verstauten alles in die Rucksäcke. Der dritte und letzte Teil unserer Wanderung sollte beginnen. Es fing an mit einem Berg, der wieder die fiesen großen Steine hatte. Das Steinfeld zog sich gefühlt unendlich hin. Doch wir mussten auch feststellen, dass die Trittsicherheit im Laufe der Tage größer geworden war. Der Himmel war bewölkt und es war fast windstill. Das bewog die Mücken, sich auf uns zu stürzen. Es gab großen Grund zur Annahme, dass es im Fjell keine Mücken mehr gab, da sie alle bei uns waren. Auf einem Berg hatten wir Sicht bis zum Sendemast von Beham. Wir nutzten die Möglichkeit und machten die Handys an, um einen Geburtstagsgruß an meinen Vater zu richten. Bei dieser Gelegenheit schauten wir noch schnell in die E-Mails und dann waren sie wieder aus, die technischen Helferlein. Zwischendurch kam immer mal wieder die Sonne raus. Aber es war nicht daran zu denken, die Jacke auszuziehen. Im Gegenteil. Es war so schlimm mit den Mücken, dass wir uns die Hüte und Moskitoschleier aufsetzten. Das hatte zur Folge, dass wir darunter durch das Atmen einen Hitzestau produzierten. Zeitweise war nicht klar, was schlimmer war. Die Mücken oder die Wärme. Aber es nützte ja alles nichts. Wobei ich bei den Steinfeldern dann doch das Moskitonetz hochziehen musste, um besser sehen zu können. Wir freuten uns schon auf die Bachdurchquerung und hofften auf mehr Wind, damit sich die Mücken die ganze Zeit netz aufhielten. Die Bachdurchquerung nahmen wir diesmal an der vorgesehenen Stelle des Wanderweges. Allerdings auch wieder barfuß. Das ging ganz gut. Wir füllten die bis inzwischen leeren Flaschen wieder mit frischem Wasser und es ging zum Endspurt.
Ja, also eine große, wie gesagt, dann wurde es warm. Das war ja auch mit ungefähr 25 Grad und ein paar heilige Mücken raus. Ne? Das ist so eine Sache. War eigentlich noch Glück im Unglück. Es gibt Kescher, die da auch Ritzen hatten. Das heißt, die beißen immer so richtig ihre Haut raus. Also man hörte von blutströmenden Armen und Beinen tatsächlich. Also da war nicht irgendein kleines Über, aber war halt eben schlimm, wenn man sich überlegt, dass es halt zwei Tage vorher eben einfach 5 Grad kalt war. Da war kein gutes Wetter, aber da haben sie halt dann zugeschlagen. Also verschiedene Sachen, die einem da passieren können. Was wir halt auch Glück hatten, war, dass es halt doch immer mal wieder ein bisschen bewölkt war, weil wenn wir jetzt knalle Sonne gehabt hätten, da kriegt man dann auch schnell 30 Grad und dann hast du halt null Chance, sich irgendwo unterzustellen. Es gibt da halt einfach keinen Unterstand. Das heißt also, man hätte sich vor der Sonne gar nicht schützen können. Wir wissen also auch von Kollegen, die halt haben einfach so die Tour abbrechen müssen, weil sie einfach riskiert haben, zu dehydrieren und Sonnenstich zu bekommen. Insofern.
Den hast du noch.
Meham war schon zu sehen, aber die Wegführung machte noch einen Schlenker hier und einen Schlenker da. Aus Erzählungen wussten wir aber, dass man nicht abkürzen konnte, denn jeder andere Weg wäre im Moor gelandet. Also gingen wir tapfer den vorgegebenen Weg. Irgendwann waren auch die letzten 3 Kilometer geschafft. Dann war es soweit.
Das ist dann diese Stelle, ne, mit dem Pfeil nach links. Da unten, was man sieht, ist in dem Bild die roten und schwarzen Tore, das sind die Hangar dann von dem Flughafen. Und man könnte theoretisch auch das Auto schon sehen. Und ja, wäre man da geradeaus weitergelaufen, weil man es ja besser weiß, in der Regel ist es ja so, dass man alles besser weiß, ne? Da wäre man halt einfach im Moor gelandet. Und das ist dann auch nicht so schön gewesen. Obwohl, also da hatten wir auch keine Chance, obwohl wir da die Wanderschuhe anhatten und Gamaschen. Das sagt man dann halt auch wirklich weg. Ne? Also insofern tat es dann halt, war es schon sehr unschön, noch den Weg nehmen zu müssen, quasi das Ziel schon vor Augen zu haben. Ja, wie gesagt, mental schon etwas herausfordernd.
Dann war es soweit. Wir waren wieder an den Schildern, die den Beginn des Weges markierten. Ein Siegerfoto mit hochgezogenen Wanderstöcken und einem Lächeln, das musste schon noch sein. Am Auto zogen wir erst einmal unsere Schuhe aus, setzten uns auf unsere Stühle und tranken den eigens dafür mitgereiste Dose Sekt. Wir waren sehr froh und glücklich, diesen Weg gemeistert zu haben und heile wieder am Auto gelandet sein. Das waren sie nun. 29,5 Stunden, 50 Kilometer, Millionen Steine für einen Cash und 3 tolle Tage. Danke fürs Zuhören.
Dann gab es noch als Überraschungsgast den Gründel und Schlumbum und die Hexe. Die haben nämlich vor einiger Zeit ein Buch rausgebracht, das Raute, das Hashtag Nordkap-Projekt. Und es ist ein Wendebuch, da erzählen sie die Geschichte einer Skandinavienreise in einem Twingo, also quasi mit so einem mit auf begrenztem Raum, aus zwei Perspektiven. Nämlich einmal erzählt Markus, wie er das erlebt hat, und einmal erzählt Nicole, wie sie das erlebt hat. Und der Kompo-Bär hat sie eingeladen und sie haben uns heute einen Vortrag oder haben aus ihrem Buch gelesen. Und der Gründel hat ein paar Bilder dazu gezeigt und haben quasi von ihrer Reise zum Nothing But Stones Cache berichtet. Und wie ich heute feststellen musste, kennt die Dani mich doch noch nicht so gut, wie ich dachte, denn sie war überrascht. Warum warst du überrascht, Dani?
Ich war tatsächlich überrascht, weil ich so nach diesem Vortrag oder während des Vortrags dachte, wie bekloppt muss man sein, um das zu machen? Sowas würde ich mir freiwillig nie antun. Und Falk wäre tatsächlich der Letzte, dem ich zugetraut hätte, das freiwillig auf sich zu nehmen.
Das ist ja schon fast 8 Jahre her. Da war ich ja noch jung, ganz anderer Mensch.
Ein Rentier quasi noch.
Ja, Rentier gleich, glitt ja über. Vor ein paar Jahren hat es mich mal geritten und ich habe die Tour ja auch gemacht. Und ja, ich fühlte mich heute ein bisschen in Erinnerung versetzt. Ich fand das sehr angenehm. Zweite Überraschung?
War ein Quiz zum Thema Earth Caches.
Ja, der Kompo-Bär, der war früher mal Lehrer.
Okay, das erklärt einiges.
Ja, der hat ein wunderschönes oder ein sehr interessantes Quiz mit, ich glaube, 20.
Ja.
Mit 20 Fragen ausgearbeitet, die sich alle um das Thema Earth Cache drehen. Viele von den Fragen waren ein paar Schätzfragen dabei, es waren ein paar Fragen dabei, die konnte man auch recherchieren. Und ich fand es eine angenehme Mischung.
Und ihr seht, jetzt geht es um die Siegerehrung. Sicherlich sind viele von euch gespannt. Das sind die Preise, für die wir uns bedanken. Vor allen Dingen auch bei Palk, der im vergangenen Jahr die Geocoins, die hier zu sehen sind, und die Cakes mitgebracht hat und gesagt hat, mach was damit, ich brauch sie nicht. Vielen Dank dafür. Und heute, nun gehen sie weiter. Bevor es aber dazu kommt zur Übergabe, denke ich mal, ihr seid gespannt, was kommt denn raus bei den 20 Rätseln. Die Idee entstand 2003 auf einer Sitzung der Geologischen Gesellschaft und die Geologische Gesellschaft der USA hat auch sozusagen die Schirmherrschaft weiterhin über dieses gesamte Programm. Der erste Earth Cache wurde dann am 10.01.2004 in Australien aktiviert. Und zwar steht es schon da am 10.01. Der Owner ist GeoAware und er lieferte auch den Namen, denn für alle Earth Cache Reviewer, die den gleichen Namen tragen, nur mit dem Länderkürzel dann hinten dran. Die nächste, welches waren die ältesten deutschen Earth Cache? Der erste Earth Cache in Deutschland wurde im Oktober 2004 aktiviert. In Baden-Württemberg, der erste Brandenburger, die Märkische Eiszeitstraße von Qualla und Silly, zwei Berliner Cacher. Das ist interessant. Es sagt viel darüber aus. In der Zeit waren die Guidelines, also die Earth Cache-Regeln, noch nicht so streng. Und es war die Zeit, wo diejenigen, die bestimmte Bedingungen erfüllt haben, Geocoins kriegen konnten dafür, wenn sie also zum Beispiel 50 Earth Cache gelockt und ein Earthcache gelegt hatten, dann konnten sie sich bei in den USA dafür bewerben, entweder einen Button oder eine Coin zu kriegen am Anfang. Das pushte natürlich die ganze Entwicklung und so sind die meisten Earthcache, die heute noch aktiv sind, aus dem Jahr 2010 in Brandenburg. 2014, anlässlich des 10-jährigen Jubiläums, gab es allein in Deutschland 21 Earthcache Jubiläums-Events, eine erhebliche Zahl von insgesamt 200 oder 127. Im Barnim finden wir heute die meisten Earthcache. Sechs sind wir, die für Deutschland, Liechtenstein, Schweiz und Österreich verantwortlich sind und die Earthcache prüfen und freischalten oder auch ablehnen. Wer so ein Earthcache einreichen will zum Thema Moore, wird die schlechtesten Karten haben, weil in Mooren kaum etwas über die Geologie sichtbar ist. Die erste Geocoin erschien 2013, die sicherlich einigen von euch bekannt ist, hier in der RO-Version, also Reviewer-Only-Version. Die andere war Antiksilber oder ist Antiksilber. In welcher Höhe liegt der höchste Earthcache weltweit? Ihr seht es hier, 8.806 Meter, fast auf dem Gipfel des Mount Everest. Der höchste Earthcache Deutschlands auf der Zugspitze. Dabei gibt es hier zwei auf der Zugspitze, aber der mit 2.933 Meter ist der höchste. In welcher Höhe liegt der tiefste Earthcache weltweit? Hier muss ich mich berichten. Wir haben hier schon rausgekriegt, weltweit gibt es noch einen, der im Marianengraben liegt, der zwar noch nie gefunden wurde, aber freigeschaltet ist von Groundspeak. Es müsste also hier heißen, auf dem Festland oder auf dem Land, dann wäre es der im Toten Meer. Man muss tatsächlich 800 Meter runter, um diesen Earthcache zu loggen, die Kristallgrotte Merkers, wobei die Höhe, ihr seht es dort, immerhin 244 Meter hoch. Das ist keine Aufgabe, heißt eben, mache ein Foto von dir an diesem Schild. Und das war im vergangenen Jahr unser 1000. Earthcache, den wir gesucht, gefunden und gelockt haben. Da war die Frage hier anders gewesen. Bis in welche Tiefe muss man, um den tiefsten Earthcache Deutschlands loggen zu können? Der Cache selber liegt an der Oberfläche. Aber man muss einfahren, weil eine Aufgabe in diesem Earthcache.
Aber du musst ihn kennen, der da unten war.
So, in diesem Jahr, im Januar, sind es deutschlandweit nur vier Events, die zum 20. Jubiläum stattfinden oder stattgefunden haben. Wenn er vergleicht mit 2014, da waren es 21, ist also viel weniger. Hier, wobei die Zahl nicht mehr ganz exakt ist, weil die Zahlen wurden am 5.1. ermittelt, inzwischen sind welche abgesprungen bzw. dazugekommen. Immerhin habt ihr alle 7500 Hauscash gelockt. Das ist eine ganz schöne Zahl, die hier zusammengekommen ist. Und auch 134 Dona von 134 Earthcash von Donern, die hier anwesend sind gelegt worden. So, das sind die Zettel abzugeben. Und wir haben zwei erste Plätze.
Und dadurch, dass wir zwei erste Plätze hatten, hat der Zufallsgenerator das entschieden. Und somit liegt Kosoli auf Platz 1.
Das ist so schlecht,
das ist schon krass. Kosoli
liegt auf Platz 1.
Das bist du.
Du musst jetzt aufstehen. Irgendwie hat es mein Großer geschafft, den ersten Preis zu gewinnen. Gratulation nochmal, Arne.
Ich glaube, er war selbst sehr
überrascht.
Ja.
Arne, möchtest du nochmal was sagen, wie zu deiner Gewinnstrategie?
Ja.
Tja, so ist das. In der Schule schafft er das mit dem Abgucken nicht so gut.
Natürlich.
Ach so, okay. Tja, in der Schule hat er es gelernt. Nein, auf jeden Fall, der Arne hat gewonnen. Er hat nämlich 14 von 20 richtigen Antworten und er hat den ersten Preis gemacht und er hat auch eine Reviewer-Only-Coin bekommen und ein tolles Bandana. Und zwar nicht irgendein Bandana, sondern, wer sich ein bisschen auskennt, im Geocaching-Shop von Groundspeak gab es mal eine Zeit lang so ein Bandana, ist ja so ein Kopftuch, so ein grünes Kopftuch mit Friend of the Frog. Und das hat der Arne gewonnen. Und hat es gleich mir geschenkt, weil er nicht wusste, was es ist und wie cool das eigentlich ist.
Ich bin ja gespannt, wann wir dich das erste Mal mit diesem tollen Bandana sehen.
Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich regelmäßig oder eigentlich fast immer ein Bandana getragen habe.
Mhm.
Ich glaube, da war ich zwar noch in der Schule, also es war noch relativ jung und pubertär, aber ich war cool.
Mal sehen, wann du wieder cool wirst.
Naja, mein Problem ist, der Kopf ist zu groß. Das Bandana reicht nicht voll bequem um den ganzen Kopf rum.
Du kannst es ja mit so einem Pionierknoten um den Hals machen. Wie so ein kleiner Pfadfinder.
Nein, das sieht man aus wie so ein kleiner Hund, wie Struppi.
Das hast du gesagt. Ich habe ja Pfadfinder gesagt.
Nein. Aber ich glaube, ich habe mal gesehen, in so einem China-Shop, es gab, glaube ich, so eine Bandana-Erweiterung. Also da konnte man so ein Stück dazwischen klemmen, okay, wo man das ein bisschen verlängern konnte. Vielleicht wäre das eine Option. Ich muss mir das mal genauer anschauen. Ja, und das stramme Programm, was der liebe Kombo aufgestellt hatte, ich war heute ein bisschen erschlagen, als er zum Anfang seine erste Folie gezeigt hat mit dem Ablaufplan. 17 Uhr Eröffnung, Überraschung 1, Überraschung 2, 18 Uhr Essen, Überraschung 3, geselliger Ausklang bis 23 Uhr. Das war ein bisschen überraschend, dass es so viel ist heute. Diesmal hat er auch selber gesagt. Um 23 Uhr haben wir es nicht aus der Lokalität rausgeschafft. Ich glaube, wir sind gegen Mitternacht losgezischt.
Ich glaube, es war so 23.50 Uhr.
Ein paar Kilometer haben wir jetzt noch bis nach Hause. Ja, aber Zeit, um ein Resümee zu ziehen, um ein Fazit zu geben. Dani, wie fandest du es?
Ich fand, es war ein durchaus angenehmes Event. Earthcache sind jetzt nicht so unbedingt mein Favorite, aber ich glaube, bis auf den Quiz ging es darum auch gar nicht. Von daher fand ich das auch nicht wirklich schlimm.
Warum magst du Earthcache nicht?
Das hat tatsächlich mit meinem allerersten Earthcache, den ich gemacht habe, zu tun, bei dem mich der Earthcache-Owner nicht wirklich bei der Lösungsfindung...
Also nicht vom Owner, sondern vom Cache, bitte.
Das ist der Windkanter. Der ist in der Nähe von... Ja,
Alter, ja, okay.
Ja, in der Nähe von Bad Muskau würde ich ihn verorten. Und das war so abschreckend, was ich da erlebt habe, dass ich danach nie wieder Lust
von
Döbern hatte. Ja, das, na, ist ja da die Ecke.
Na ja.
Na ja.
Na ja.
Halt Richtung Polen. das war insgesamt so abschreckend, was ich da erlebt habe mit diesem Owner, dass ich an Earthcaches irgendwie jeglichen Spaß gar nicht erst finden konnte.
Warst du bei unserem Massencache dabei?
Nee, war ich nicht. Ich glaube, das hätte ich vielleicht machen sollen. Das wäre ganz in Ordnung gewesen. Ja, also, vielleicht gab es da auch einen anderen Owner.
Hintergrundinfos. Der Windkanter ist echt ein war ein echt fordernder Earthcache. Und der war so fordernd, dass der echt viele Leute abgeschreckt hat. Und dann gab es irgendwann mal von Groundspeak gab es den Earthcache Day. Und da gab es an dem Tag ein spezielles Souvenir, wenn man an diesem Tag einen Earthcache lockt. Jetzt war es so, dass in der Cottbusser Community relativ viele schon die Earthcache in der näheren Umgebung abgeklappert hatten und die alle schon gefunden hatten und dementsprechend die nicht mehr locken konnten. Und dann entstand in der lokalen WhatsApp-Gruppe die Idee, lasst uns doch mal gemeinsam diesen Windkanter-Cache angehen. Daraufhin haben wir uns an einem Punkt getroffen, sind mit Kind, Kegel, Bollerwagen, Kaffee, Kuchen, allem möglichen Krempel, sind wir zu diesem Windkanter, zur Position des Caches gelaufen. Da haben wir versucht, die Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen im Team zu lösen und haben eben die Antworten, die wir dachten, zusammengesucht. Ja, und dann begann das Elend. Dann haben nämlich die Ersten ihre Logs oder beziehungsweise ihre Logs abgesetzt und haben den Owner angeschrieben. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben, glaube ich, die ersten zwei oder drei, die das gelockt haben, auch, wie Dani schon erzählte, sehr viel, ja, wie soll man es nennen, Pedanz oder sehr viel Akribie das Cache-Owners erleben müssen, der eben mit diesen Antworten nicht zufrieden war. Aber dadurch, dass wir halt im Team das Ganze gemacht hatten, war die Motivation so hoch, nicht aufzugeben, sondern wirklich so lange zu nerven, dass ich glaube, dann kam relativ schnell, von zwei oder drei Tagen kam dann von E-Book, wenn so eine einzelne Nachfrage, kann es sein, dass ihr das irgendwie in einer großen Truppe gemacht habt? Und dann, ja, haben wir. Und dann hat er irgendwann resigniert und gesagt, ja, dann lockt halt irgendwie. Und dann haben wir, glaube ich, alle durchgelockt, das Ding. Und damit hatten wir den alle erfüllt. Ja. Okay, ich verstehe. Aber sonst hätte ich dich so eher eingeschätzt, so als wissenschaftlich und Naturkrams interessierter Mensch. Das
ja, wahrscheinlich
wäre doch schon so ein bisschen dein Thema, oder
ja,
nicht?
Ja, das glaube ich durchaus. Aber wie gesagt, wenn man da so ein abschreckendes Erlebnis hat, auf sowas habe ich auch keinen Bock mehr. Also mittlerweile ist es so, dass ich zu Earthcaches eigentlich nur noch logge, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin und das halt so mit auf dem Plan für den jeweiligen Tag steht. Ich gucke mir das auch durchaus gerne an, bin da auch nicht uninteressiert oder so. Ich lese mir auch vor Ort irgendwelche Infoschilder durch und habe mittlerweile auch durchaus mitbekommen, dass die Owner da nicht alle so super pingelig sind. Wobei ich grundsätzlich es gar nicht so verkehrt finde, wenn man einfach irgendwelche Jahreszahlen, Meta-Angaben oder irgendwie so abfragt, statt irgendwie beschreibe dies, beschreibe jenes und wehe, man nimmt dann nicht das richtige Wort, dann ist es falsch und ja.
Nussig. Nussig und flauschig beschreibt alles. Mhm. Ja,
nee, grundsätzlich denke ich, sind Earthcaches schon nicht schlecht, weil man setzt sich halt mit der Natur bzw. mit der Geologie auseinander. Ich habe halt nur einen schlechten Auftakt gehabt.
Ab und zu mal an einem Felsen lecken oder so mal den pH-Wert von was zu bestimmen, kann ja auch ganz interessant sein.
Ja, wenn es dann pritzelt auf der Zunge.
Ich überlege gerade, was war mein schönster Earthcache? Ich glaube, ich habe jetzt in Südfrankreich in dieser Tropfsteinhöhle. Also, nee, vielleicht schön nicht, ist nicht vielleicht das richtige Wort. Das Problem ist, dass die Franzosen eben, die Beschreibung war wirklich französisch und selbst mit Übersetzer, oft aus Deutsch war nicht gar nicht gut, auf Englisch ging es dann immer noch halbwegs, also Französisch zu Englisch. Und ich habe aber nicht verstanden, was der Owner von mir wollte. Also wir sind durch so eine Salzgrotte, nee, so eine Tropfsteinhöhle durchgetraut. Ich weiß bis heute nicht, was er von mir will. Die Location war total geil, aber der Cache an sich war eine echte so eine Katastrophe, das ging mächtig in die Hose, um es mal mit einer Liedzeile zu sagen. Ja, na, Earthcaches, also die können schon zu geilen Orten führen. Aber es gibt halt auch wirklich Sachen, wo ich mich dreimal frage, warum, wieso, weshalb. Also das ergibt gar keinen Sinn. Aber es scheint irgendwie auch so eine bisschen Art Competition zu sein, Earthcache Owner zu werden, nicht? Also es ist ja auch nicht ganz easy, dass man da so durchmarschiert.
Naja, weil man ja im Listing nicht einfach nur einen Satz schreiben darf, sondern das Listing ja, finde ich, auch immer so ein bisschen so Lehrbuchcharakter hat. Also im Listing findet man ja grundsätzlich schon so eine Art wissenschaftliche Abhandlung zu dem Thema, worum es da in dem jeweiligen Earthcache geht. Man findet zwar nicht konkret die Lösung, also meistens nicht, sondern muss die tatsächlich vor Ort ermitteln, aber zumindest wird so grundsätzlich das ganze Thema abgehandelt.
Aber so als Owner ist doch ein Earthcache eigentlich das Beschissenste, was du dir anhängen kannst, oder?
Na, also wieso? Wartung hast du nicht? Das ist schon mal ganz
praktisch. Naja, aber die Bedingung ist doch, wenn derjenige dir die Antwort, die richtige Antwort nicht weiß, sollst oder musst du ihm helfen, auf die Antwort zu kommen. Und nehmen wir mal an, du ziehst es wirklich durch. Das heißt, du kriegst am Tag, lass es 2 oder 3 Antworten sein. Bei einer Stelle, die leicht zu erreichen ist, also wo viel Durchlauf ist. Und dann sagen dir 2 von den 3 immer irgendwelchen Quatsch und du musst den jedes Mal irgendwie schreiben, nee, das war Quatsch, weil so und so, guck doch bitte nochmal hier und hier. Was du beim normalen Cache ja nicht hast. Also wenn die loggen, dann loggen sie halt und fertig.
Hm, das stimmt. Wobei es ja durchaus auch Earth-Caches gibt, das finde ich auch gar nicht so verkehrt, deswegen meinte ich erst auch das mit den, dass ich Jahreszahlen und sowas nicht schlecht finde, wo man einfach die Antworten an eine dann aus den Antworten zusammengestückelte E-Mail-Adresse schickt und eine Log-Erlaubnis kriegt. Ich glaube, damit macht man sich dann als Owner auch deutlich einfacher. Und finde ich auch nicht so verkehrt, weil du kriegst auch als Loggender gleich die Log-Erlaubnis, weißt, okay, meine Antworten sind richtig und gut.
Na gut, aber dann brauchst du ja nur einen Filter ein, dass im Prinzip die, ich sag jetzt mal, ist jetzt nicht ganz böse, aber dass die Deppen, die es halt falsch beantworten, dass die halt dir deine E-Mail gar nicht erst schicken.
Ja.
Also die haben keine Möglichkeit, dir die E-Mail rüber zu schicken, weil sie ja die Fragen falsch beantwortet haben.
Ja, wobei ja da die Fragen dann schon eher so sind, dass die doch recht eindeutig auch beantwortbar sind. Also wenn da jetzt so ein 2 Meter großer Windkanter vor mir liegt und man fragt mich, wie viele Meter misst dieser Windkanter, dann kann man, glaube ich, 2 Meter noch ganz gut abschätzen und kommt dann auf die Lösung 2.
Ein Windkanter ist übrigens ein relativ großer Stein, der einfach irgendwo rumliegt.
Und vom Wind geschliffen wurde.
Und genau. Jo. Ich bin immer noch gerade so richtig schlüssig. Für mich bin ich mir noch nicht, ob ich Earthcache oder Tun gut finde oder ob ich es blöd finde. Muss ich nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Ja, auf jeden Fall haben wir heute viel erlebt, viel gelernt. Event war cool, so ein bisschen vom Essen her. Also die Speisekarte hat sich sehr ausgedünnt, fand ich. Ich glaube, so wenig Auswahl wie dieses Jahr hatten wir noch nie. Wurde begründet, also mit was wurde eigentlich begründet? Mit Essen, Inflation und irgendwie sowas? Also so.
Naja, aber damit hatte die Ausdünnung der Speisekarte nichts zu tun, sondern eher die Preisintensität. Also Preise waren schon recht sportlich, vor allem für das, was da an Essen angeboten wurde. Also es waren so ganz einfache Hausmannskostgerichte auch, so Frikassee oder es gab Kartoffelbrei mit Seelachs frittiert. Ja.
Also ich hätte mich zum Beispiel super geil sowas, so eine Portion Pommes, wie der Große sich reingepfiffen hat. Das vielleicht noch ein bisschen mehr Pommes und dazu noch eine schöne Currywurst.
Wäre ja, auch okay gewesen.
Wär ich voll und ganz dabei.
Ja, aber ich glaube, bei den Preisen, die da aufgerufen haben, hätte die auch 15 Euro gekostet.
Hm. 2 Currywürste?
Eine Currywurst XXL.
Naja. Wird ja alles teurer.
Ja, aber es war schon, muss ich sagen, Preis-Leistung geht auch anders.
Ich habe gerade gestaunt, das ist mir aber jetzt erst beim Bezahlen aufgefallen, dass 0,5 Liter Sprite ein anderer Preis sind wie 0,5 Liter Spezi.
Okay.
Wobei ja eigentlich.
Das ist ja aber dem Team 5 Club auch aufgefallen, dass das Hefeweizen, da hat der halbe Liter 4 Euro gekostet und das Radeberger, da war der halbe Liter 5,50 Euro. Also es ist auch schon ein extremer Preisunterschied, den man, wenn man Bier so kaufen geht, zumal es beides ja Markenbiere sind, eigentlich eher nicht vorfindet. Also es wirkt ein bisschen ausgewürfelt.
Hm. Naja, dafür konnte man dieses Jahr stabil mit Karte bezahlen. Ich glaube, das war nicht immer so. Also vielleicht bin ich ganz falsch, aber ich bin der Meinung, es gab irgendwie mal eine Zeit, wo man immer bar bezahlen musste.
Aber okay, wobei ich mir das da nicht vorstellen kann, weil das war ja mit Hotel.
Ja,
und
ja.
Da finde ich eine reine Barzahlung schwierig.
Das ist schwierig, ja. Na, vielleicht irre ich mich auch da. Hm. Jetzt muss ich übrigens ganz langsam 30 fahren. Ich bin nämlich auf dem Hinweg geblitzt worden. Ja, blödes, wie heißt denn das Dorf hier?
Ist das nicht Liebe Rose?
Nee. Blödes Liebe Rose. Mal gucken, was ich da demnächst löhnen darf an die. Jo, was wollte ich noch zum Event? Irgendwas war noch. Wir haben uns sehr nett und angeregt mit Gründel, mit Markus und Nicole wieder unterhalten. Das war sehr schön. Der Markus hatte gestern über uns Geburtstag. Der ist quasi direkt von seinem Geburtstag quasi durchgestartet. Nicole hatte letzte Woche Geburtstag. Also irgendwie hat sich gut getroffen. Die haben ihre Geburtstage gleich am Anfang des Jahres durch. Jo. Also ich denke, nächstes Jahr bin ich wieder das der böse Blitzer. Ja. Also ich denke, nächstes Jahr, ich bin gerne wieder dabei, wenn ich eine Info kriege. Daniel, wie sieht es mit dir aus? Wirst du jetzt Stammgast?
Ich würde dich begleiten.
Okay, also wird es immer einen Platz mehr. Ich hoffe, der Obi, den kriege ich nächstes, also nicht erst nächstes Jahr, aber ich hoffe, dann nächstes Jahr kriege ich ihn auch frei losgelöst. Und mit dabei. Und dann würde ich sagen, dann war es das schon mit unserem kleinen Bericht. Oder? Habe ich noch was vergessen?
Nee, ich denke, das war auch ausreichend.
Dann sage ich Tschüss und winke euch virtuell und auditiv zu. Tschüss.
Tschüss.
Anitchen, willst du noch Tschüss sagen? Arne? Oh Gott, der schläft noch nicht.
Nein, tue ich ja nicht.
Ach so, willst du Tschüss sagen? Kannst du mal Nö sagen?
Ja.
Gut, danke.
Eine Produktion des Podcast Imperiums.